Ahoi und herzlich willkommen zur 64. Folge des Piratencasts, live aus dem Sommerloch. Ich bin heute da, Anne und Thibaut ist noch mit dabei.
Hallihallo.
Und heute geht es uns um repressive Behörden in Sachsen.
Stopp,
Macht doch endlich
Polizeigewalt.
ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen.
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
ein
wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Ja, fangen wir auch gleich an. Überwachung bzw. sich gegen Überwachung einzusetzen, ist ja auch ein piratiges Anliegen seit von Beginn an eigentlich mit. Und Anne, du hast letztens an die sächsische Datenschutzbeauftragte eine Beschwerde eingereicht. Was genau war denn da los? Warum hast du da Beschwerde eingereicht?
Ja, wir reden über repressive Behörden in Sachsen und da ist natürlich zuerst die sächsische Polizei zu nennen, die bei Überwachungsmechanismen ganz vorne dabei ist. Es wurde ja ein System von der Polizeidirektion Görlitz, ein Gesichtsüberwachungssystem in Berlin eingesetzt. Das hat dann größere Wellen geschlagen, dann wurde darüber berichtet. Da das Ding ja aber von der Polizeidirektion Görlitz ist, dachte ich mir, das muss ja auch in Sachsen eingesetzt worden
Nicht schon,
sein.
ja.
Und habe mich dann, nachdem sich unsere Europakandidatin Anja Hirschel in Berlin beschwert hatte, habe ich mich dann in quasi Sachsen beschwert, auf das PD Görlitz bezogen, ja, dass ich mich in meinen Grundrechten verletzt sehe. Ja, das war erstmal der Beginn davon.
Genau, du hast was von Gesichtserkennung und irgendwelchen automatischen Systemen erzählt. Was genau machen die denn da eigentlich?
Ja, also die Systeme, die da die Polizeidirektion Görlitz besitzt, sind möglich für vor allem eine Gesichts- und auch Kennzeichenscannung, eigentlich eingesetzt im Grenzverkehr quasi. Und es ist auch möglich, dass die Echtzeit-Gesichtserkennung machen,
Uiuiui.
also faktisch im selben Moment durch Datenbanken relativ automatisiert laufen. Genau, so ein System haben die in Görlitz. Ja, what could possibly go wrong, ne? Also.
Ja, zum Glück haben wir in Sachsen eine Datenschutzbeauftragte, an die können sich alle Personen wenden, wenn sie das Gefühl haben oder denken, dass sie quasi ja, dass ihre Privatsphäre, dass ihr Datenschutz verletzt wurde. Du hast dich dann dahin gewendet, hast da quasi eine Beschwerde geschrieben. Was hat denn die Datenschutzbeauftragte dazu dann gesagt?
Genau, ich war ja auch selber betroffen. Ich war im Wahlkampf auch in Görlitz und habe das auch dementsprechend geschrieben. Zuerst kamen ja relativ knappe Meldungen, die kamen auch recht schnell, dass sie noch ein bisschen Zeit braucht, weil man vor allem noch im Innenministerium noch mal weiter gegenchecken muss und auch mit der Polizeidirektion noch mal ins Gespräch kommen muss. Spannend ist zum einen, dass die sächsische Datenschutzbeauftragte überhaupt nichts von dem System wusste. Also die Polizeidirektion Görlitz wirbt seit 2020 oder so, haben die das angeschafft, wirbt auf ihrer Website damit, wie geil das Ding ist. Naja, sie wusste nichts davon, was aber nicht nur heißt, dass sie es nicht mitbekommen hat, sondern es heißt ja eben auch, dass sie in diesen Prozess nicht mit einbezogen wurde. Also, dass sich Behörden in Sachsen einfach mal Sachen anschaffen, ohne dass man da irgendwie das Gefühl hat, man müsste da mal was gegenchecken vorher oder irgendjemanden informieren. Das war so ein bisschen.
Zumindest mal prüfen, fragen, ist das überhaupt, können wir das
Ja,
überhaupt
dürfen
so
wir das
machen, ne?
überhaupt?
Oder
Aber herzlich
verwandern wir da jetzt
willkommen. Ja.
unsinnig viel Geld, obwohl wir es dann eigentlich wieder einstampfen müssen?
Ja, aber herzlich willkommen bei der sächsischen Polizei. Nö, das machen wir nicht. Wir schaffen das erstmal an. Und solange sich, ich meine, so ist es ja oft bei Datenschutzsachen, solange sich niemand beschwert, ziehen Sie es einfach durch. Also solange niemand vor Gericht geht oder Beschwerden einreicht, passiert auch erstmal nichts. Genau, also es war erstmal so ein bisschen erschreckend, dass die Datenschutzbeauftragte nie involviert wurde. Gleichzeitig hat sie so ein bisschen gesagt, naja, man geht jetzt erstmal grundsätzlich davon aus, dass es nicht flächendeckend eingesetzt wurde. Was ich auch wieder so ein bisschen naiv fand, weil wir sind immer noch in Sachsen. Und warum schafft man sich ein System an, was das so richtig gut kann, nur um es dann einmal in der Dekade auszupacken? Genau, dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, dann kam auch die endgültige Antwort. Das war jetzt vor wenigen Wochen. Genau, in dem Schreiben sind 21 Fälle festgestellt worden, in dem das benutzt wurde in Sachsen. Die wurden auch gerichtlich angeordnet. Es ist logisch, dass die Datenschutzbeauftragte da nichts tun kann. Wir haben unabhängige Richter. Aber nichtsdestotrotz, also 21 Fälle, jetzt sind wir mal ehrlich, das ist kein Einzelfall, wobei Terrorverdacht mal was eingesetzt wurde. Genau. Ansonsten anscheinend soll nur der Fall in Berlin der Echtzeit-Gesichtserkennung gewesen sein. Die in Sachsen retrograde Gesichtsabgleiche, also faktisch, man guckt erst im Nachhinein, bis zu 95 Stunden danach wurde geschrieben. Ehrlich gesagt aber, es macht halt für mich keinen Unterschied. Also ob sie das sofort machen und durch die Datenbank laufen lassen oder ob sie irgendwann später nochmal was nebeneinander legen, macht eigentlich den Braten jetzt nicht fett. Eigentlich eher wirklich der Fakt, das ist ein Normalitätseinsatz, der das da ist.
Ist ein krasses Instrument zur Überwachung. Zur Überwachung der Bevölkerung. Da werden auch gleich dann erstmal alle unter Generalverdacht gestellt. Zumindest ist das mit dem System dann auch möglich. Ja. Ich meine, hier wurden die Fälle jetzt noch quasi von den Gerichten angeordnet, aber wir sind immer noch in Sachsen. Und ich glaube, wir sprechen dann später nochmal darüber, dass die Behörden oft willkürliche und abstruse Sachen machen.
Ja.
Man hat ja hier einfach nicht die Sicherheit, dass man auch, dass das wirklich nur in, ich nenne es mal vorsichtig, begründeten Fällen benutzt wird. Mhm. Wobei man dann sich auch wieder fragen muss, wie begründet sind diese Fälle wirklich?
Genau. Das kommt auch noch so ein bisschen. Sie hat nämlich selber festgestellt, es gab mehrere Paragraphen, aufgrund dessen man das machen kann. Zwei davon scheinen in Ordnung zu sein. Allerdings waren auch Paragraphen dabei in der Strafprozessordnung, wo die Datenschutzbeauftragte gesagt hat, das gibt die eigentlich nicht her. Also das gibt eigentlich die Strafprozessordnung nicht her, dass man wegen welchen Fällen auch immer letzten Endes dann doch Gesichtsüberwachung einfach laufen lässt. Das ist schon krass, also dass sie einfach selber feststellt, naja, das deckt eigentlich, die Praxis ist gar nicht so gerichtsfest abgedeckt oder prozessrechtlich abgedeckt. Und deshalb ist so ein bisschen die eine Forderung, die wir irgendwie auch haben, zwar kann sie den Gerichten nicht untersagen, das quasi abzunicken, aber sie könnte ja den Staatsanwaltschaften untersagen, das überhaupt zu beantragen. Also ich meine, sie beantragen was probably nicht abgedeckt ist.
Mhm.
Und vielleicht auch noch insgesamt, sie hat auch selber nochmal ihre Ansicht bestätigt, sie hält, wenn das nicht gerichtlich angeordnet ist und einfach so random eingesetzt wird, hält sie es auf jeden Fall für verfassungswidrig, weil es einfach viel zu krass in die Persönlichkeitsrechte und Grundrechte von Menschen im normalen Leben eingreift. Genau.
Ja, das hätte ich jetzt auch noch gefragt. Ich gehe mal stark davon aus, dass du dich nicht wirklich befriedigt fühlst mit dieser Antwort, die da so von ihr zurückkam. Hast du Ideen, was man da jetzt sonst, außer dass man die Staatsanwaltschaft quasi darauf hinweisen kann, was man da noch machen könnte? Hast du da noch Ideen fürs weitere Vorgehen? Weil ich glaube, man sollte das jetzt nicht einfach so im Sande versickern lassen, weil es wird ja anscheinend immer noch eingesetzt.
Ja, also mehrere Sachen, die man tatsächlich tun kann, gerade und so langsam auch wird ja im Bundestag auch noch diskutiert, wie wird jetzt der AI-Act umgesetzt. Und es wäre halt einfach möglich, das klar da rauszustreichen. Also klar zu sagen, solche Techniken sind einfach nicht erlaubt in Deutschland. Und selbst wenn, vielleicht wirklich nur unter den krassesten, beispielsweise Terrorverdacht oder ähnlichen Sachen, wofür nämlich, da kam noch ein anderer Artikel, wofür sich die Polizei Sachsen richtig hart gefeiert hat, ist, dass sie damit 800 Straftaten schon aufgeklärt hätten. Da stand ich allerdings daneben und dachte mir, okay, es wurde in 21 Fällen erlaubt und ihr habt 800 Straftaten aufgeklärt.
Das sind ungefähr 40 Straftaten pro Fall.
I tried to do the math. Also allerdings hier, ne, also wir sind jetzt im spekulativen Bereich.
Ja.
Lasst irgendwie nur für die schöne Statistik jeden einzelnen Diebstahl von irgendwas als einzelne Straftat auflisten. Also es gäbe Erklärungsmöglichkeiten, dass das noch matcht.
Trotzdem, also 40 aber Straftaten pro Fall, das muss man auch erstmal schaffen.
Es ist schon, ja. Also, keine Ahnung, es wirft auf jeden Fall neue Fragen auf, wie das irgendwie zusammenfasst, denen wir auch nachgehen werden. Ansonsten, was uns super helfen würde, dass Menschen, die auch wirklich potenziell mehr betroffen sind oder dauernder betroffen sind, die beispielsweise im Grenzverkehr unterwegs sind, beruflich in Görlitz kreuz und quer mit dem Auto fahren, auf einer nahezu alltäglichen Basis, dass man das auch mal durchklagt. Also das wäre jetzt so ein bisschen der Aufruf nach draußen, falls da jemand ist, der die Lust hat oder vor allem auch die Energie hat, gegen sowas zu kämpfen. Wir suchen gerne noch Menschen, die da persönlich betroffen sind, um sie bei einer Klage zu unterstützen. Hat nämlich in Brandenburg schon mal hingehauen. Da haben die Piraten gegen den Kennzeichenscanner faktisch auch geklagt, was ja eigentlich ähnlich ist in dem Fall hier. Genau, was gewonnen wurde vor Gericht. Also es ist ja durchaus auch noch eine Maßgabe, gegen sowas zu klagen, um es dann letztendlich quasi gesetzgeberisch über Gerichte untersagen zu lassen. Genau, das sind die Sachen, die noch anstehen. Wir werden euch auf jeden Fall updaten. Sollten wir den 800 aufgeklärten Sachen... Das war aber auch so wild, ne? Also jetzt mal wirklich ehrlich gesprochen. Ich bin hinter diesen Sachen her, beschwere mich öffentlich richtig krass und irgendwie am fast gleichen Tag, vielleicht war es auch ja eine Reaktion, um erstmal ne, die öffentliche Meinung so zu machen, kommt plötzlich ein Artikel in der Sächsischen Zeitung aus dem Bereich Görlitz, man hätte 800 Straftaten damit aufgeklärt, ist richtig geil.
Ach, da kam dann haben. Direkt quasi in der Zeitung ein Artikel, nachdem du dich beschwert hattest?
Ja, also das war am nicht selben Tag, ein Tag, glaube ich, nachdem ich, oder am späteren Tag, nachdem jetzt quasi die Runde machte mit der zweiten, der zweiten quasi Beschwerdeantwort, die vollständige Antwort, ploppte plötzlich auf, ach, wir feiern uns krass für dieses System, weil es einfach so toll viele Straftaten aufklärt.
Ist ja auch eine interessante Vorgehensweise, ne? Dass man erstmal sagt, wir verhalten jetzt vielleicht den Ball flach und lassen das einmal checken, ist das da so ne, gesetzeskonform, was wir da tun. Nö, wir gehen erstmal in die Öffentlichkeit und reiben das noch allen unter die Nase, dass wir das machen und dass wir das so eigentlich total cool finden. Ne? Voll. Also ist jetzt nicht so der Weg, den ich persönlich wählen würde, aber...
Naja, wenn man bedenkt, dass es ein bisschen darum geht, die öffentliche Meinung auch auf seine Seite zu ziehen, dann ist das jetzt auch nicht so... nicht smart in dem Sinne. Ich meine, ich habe Mails bekommen, nachdem ich die erste Beschwerde rausgehauen habe, die ja eigentlich, hey, ich fühle mich in meinen Grundrechten verletzt, wo man so denkt, grundsätzlich sind da Leute schon dabei und das vor allem auch so Massenüberwachung Leuten halt schon eigentlich Angst machen sollte. Ich habe Mails bekommen mit, gerade um die kriminellen Ausländers zu überwachen, muss das da möglich sein? Ich fordere noch mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Und so weiter und so fort. Natürlich, es gibt Bereiche in der Bevölkerung, wo das auf komplett offene Ohren trifft, dass man sich dafür abfeiert, rechtswidrige Techniken irgendwie einzusetzen, um damit irgendein Sicherheitsgefühl für die durchschnittlich weiße Bevölkerung zu schaffen, für alle anderen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, den Chilling-Effekt. Ne? Also Videoüberwachung sorgt einfach dafür, dass Leute, egal ob sie jetzt straffällig geworden wären oder nicht, sich faktisch selbst zensieren in ihrem Verhalten. Ja, also einfach anders agieren, wenn man weiß, da sind...
Du wirst beobachtet.
Kameras, genau. Und da sitzen irgendwie Leute dahinter. Und gerade das mit der Gesichtsüberwachung und biometrischen Abgleichen ist ja nochmal eine Stufe mehr. Lass Gesichter falsch zugeordnet werden in Strafverfahren. Ja. Das sind super fehleranfällig, die Systeme. Und plötzlich bist du irgendwie wegen Mord angeklagt, weil irgendwelche Sachen passiert sind und irgendeine KI dich mal ausgespuckt hat. Das ist schon wild. Man muss wachhaft bleiben und auch solchen Sachen wie, ach wie toll, dass wir hier voll die Kriminalität bekämpfen, auch klar was kontern, dass es einfach grundrechtsfeindlich ist, sowas zu machen. Ich bin gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau, und hangeln uns weiter durch die Fälle, die wir heute unter dem Topic repressive Behörden besprechen wollen. Ein weiterer wichtiger Fall, der nach wie vor brisant in Sachsen ist, ebenso wie der Polizei Sachsen, der Fall Maya. Ja, Tego, magst du uns denn erstmal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen?
Ja, der Fall Maya, jetzt wird es ein bisschen deftiger, sage ich mal so. In Budapest wird ja quasi jedes Jahr am 11. Februar wird der Tag der Ehre gefeiert. Das kommt daher am 11. Februar, wann war es? 1945, genau. Hat die ungarische Armee zusammen mit der Waffen-SS versucht, in dem quasi von der Roten Armee eingekesselten Budapest auszubrechen. Und da gab es sehr schwere Auseinandersetzungen, wo dann auch viele Personen der Waffen-SS und der ungarischen Armee dort gefallen sind. Und um diese in Anführungszeichen Helden, was sie natürlich auf gar keinen Fall sind, zu würdigen, wird jedes Jahr in Budapest der Tag der Ehre gefeiert. Dort laufen tausende Neonazis, zum Teil auch aus Deutschland, der Dritte Weg ist dort ziemlich präsent mit, laufen dort auf, marschieren oder quasi auch in Uniform. Also man sieht dort auch wirklich Wehrmachts- und SS-Uniformen, die werden teilweise auch von den Museen in Ungarn extra dafür gestellt, dass das quasi dort so inszeniert wird. Es wird also staatlich unterstützt, diese Veranstaltung. Es ist jetzt keine private Demonstration. Genau, da laufen die Neonazis jedes Jahr auf, versuchen diese Leute dort irgendwie zu würdigen. Und Maya ist eine Person aus Deutschland und ihr wurde vorgeworfen, dass sie am Tag der Ehre dort in Budapest mit bei den Gegendemos dabei gewesen sein soll. Und quasi in Auseinandersetzung mit Neonazis geraten sein soll. Und daraufhin hat Ungarn einen europäischen Haftbefehl gegen Maya erlassen. der dann hier in Deutschland auch erstmal vollzogen wurde, als man dann Maya quasi gefasst hatte. Ja, ist sie erstmal in Untersuchungshaft gekommen. Und ja, dann die Wendung in dem Fall, ne? Wir wissen alle, wie Ungarn drauf ist, dass Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn nicht weit oben an der Tagesordnung stehen, haben sich die sächsischen Behörden in einer Nacht- und Nebelaktion kurzerhand dafür entschieden, Maya, die im Übrigen auch eine queere Person ist, und Ungarn ist ja auch krass queerfeindlich, nach Ungarn auszuliefern. Genau. Es ist eigentlich ein unbeschreiblicher Prozess, wie das wirklich vonstatten gehen kann. Also der Anwalt von Maya hatte auch, als quasi näher rückte, dass jetzt bald ausgeliefert werden könne, als ich das schon so ein bisschen angedeutet hatte, hatte der auch wirklich nochmal hin und her mit den Behörden telefoniert und hatte auch wirklich bei den zuständigen Leuten am Telefon wirklich solche Wörter gesagt wie Verfassungsbeschwerde, Bundesverfassungsgericht, ne? Wo man eigentlich sagen muss, okay, man könnte damit rechnen, dass jetzt, wenn wir jetzt diese Auslieferung anordnen,
ja,
dass wir die nicht so voll verziehen können, weil dann quasi noch eine Beschwerde folgen wird. Haben die sächsischen Behörden aber einfach nicht so gesehen, es hat sie nicht interessiert, sie haben das dann einfach wirklich klammheimlich in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht, haben quasi Maya dann nachts aus der JVA in Dresden ins Auto eingesackt, dann erstmal nach Österreich gefahren. Die Öffentlichkeit wusste auch wirklich nichts. Man wusste nicht, wo genau befindet sich Maya. Der Anwalt wusste das auch nicht. Also er konnte nicht sagen, ist sie bereits in Ungarn, ist sie noch irgendwie an der deutsch-österreichischen Grenze, ist sie gerade in Österreich. Ja, und irgendwann hatte man dann die traurige Gewissheit, dass Maya tatsächlich vollständig ausgeliefert wurde nach Ungarn. Das Bundesverfassungsgericht hatte darauf dann auch reagiert und hat gesagt, wir haben hier eine Verfassungsbeschwerde, diese Auslieferung darf so eigentlich nicht passieren, aber haha, so wie die sächsischen Behörden halt sind, haben sie es dann schon gemacht. Haben das dann auch begründet mit, naja, es war ja nicht damit zu rechnen, dass jetzt hier noch eine Beschwerde kommen könnte, deswegen haben wir das einfach gemacht. Und als das Bundesverfassungsgericht dann auch die Rückholung angeordnet hat und gesagt hat, ihr müsst jetzt alles in eurer Macht Stehende tun, damit Maya quasi wieder zurückgeholt werden kann, was sowieso schwierig ist, wenn sie erstmal in Ungarn ist, wo ihr jetzt auch übrigens bis zu, ich glaube, 24 Jahre Haft drohen,
ja,
in menschenunwürdigen Bedingungen. Ja, haben die Behörden einfach gesagt, wir haben jetzt nach Ungarn übergeben und das ist jetzt außerhalb unserer Befugnis und wir können jetzt hier nichts mehr machen. Das Thema ist jetzt für uns durch.
Voll. Was ich ultra krass finde, erstmal noch zum Tag der Ehre, ohne Mist, also in Deutschland sind die Symbole ja verboten und es ist einfach so, keine Ahnung, ekelhafteste Gänsehaut überhaupt, wenn du dort siehst, wie sie wirklich mit den ganzen Hakenkreuzen, mit den ganzen, teilweise ja auch so dann die gestellten Waffen und was auch immer.
Ja, die haben da richtige Waffen ohne Magazine. Ja,
auf ihren nicht mehr ehemals deutschen Nationalstolz oder NS-Stolz oder was auch immer. Es ist so furchtbar ekelhaft anzusehen. Und das andere ist, also klar, ist im spekulativen Bereich, aber Überraschung, dass man den sächsischen Behörden sowas auch mal unterstellen kann. Ja, gerade eben, weil im Raum stand, dass man das erstmal durch das Bundesverfassungsgericht kassieren lässt oder zumindest stoppen lässt, dass das potenziell echt einfach mutwillig kommt. Dann machen wir es jetzt so schnell, bis wir einfach alle vor vollendete Tatsachen stellen können. Und das finde ich einfach echt krass. Also so schnell zu sein, dass keine Rechtsmittel und kein gar nichts eigentlich mehr dazwischen geworfen werden kann, das einfach krass. Also und halt auch, also klar, man ist irgendwie zusammen in der EU, aber es ist halt wirklich Ungarn. Also wir können niemals, nicht nur dann der Gefängnisaufenthalt, der einfach Horror wird oder Horror werden könnte, es gibt auch einfach kein faires Verfahren.
Ja.
Also es ist einfach, das ist nicht ein, oh, da wird abgewogen und dann schaut man mal und im Sinne der, was auch immer, auch Rechte, irgendwas abzubiegen, das würde ein klarer Schauprozess werden, inklusive dann eben unmenschlichen Haftbedingungen. Und das finde ich nochmal extra krass. Also das ist so ein, komm, wir machen das einfach noch ganz schnell, dann kann niemand mehr was einlegen.
Ja.
Und dann, ja, vollendete Tatsachen.
Was ich auch noch ganz krass finde, es ist wirklich eigentlich lächerlich, auch eine der Begründungen, warum diese Aktion jetzt quasi so heimlich und so schnell dann auch vollzogen wurde von den Behörden, war, dass sie ja damit gerechnet haben, dass das irgendwie gestört und unterbrochen werden könnte. Einerseits natürlich durch Verfassungsbeschwerden, andererseits haben sie aber auch angemerkt, durch quasi Störaktionen oder Blockadeaktionen von Linksextremen, weil der Fall natürlich deutschlandweit für Furore gesorgt hat, dass quasi diese Auslieferung überhaupt im Raum steht. Und sich natürlich, es gab Leute, die haben sich mit Maya da solidarisiert, haben regelmäßig Kundgebungen, Demonstrationen gemacht, auch vor dem Gefängnis, um einfach zu zeigen, du bist nicht alleine und wir supporten dich auch von hier außen. Und das hat die sächsischen Behörden anscheinend so gestört, dass es da diese ausgesprochene Solidarität gab, dass sie da jetzt mal kurzerhand draus gedreht haben, dass da auch mit linksextremen Störaktionen diese Auslieferung zu rechnen ist und dass wir das auch ganz heimlich machen müssen. Also ich finde es einfach nur krass. Ist eigentlich, man findet da auch kaum Worte zu, weil Deutschland ist ja eigentlich zumindest auf dem Papier noch ein Rechtsstaat und wir haben ja eine Rechtsstaatlichkeit. Wenn Leute Straftaten begehen, was ja auch in dem Fall nicht mal bewiesen ist, es wird ja einfach vorgeworfen von ungarischen Behörden, wo man die Glaubwürdigkeit auch dann wahrscheinlich ganz schön in Frage stellen kann, dass man, wenn Leute Straftaten begangen haben, dann funktioniert das so, dann kriegen sie ein faires Verfahren dafür und dann auch eine Strafe, die im Gesetz auch so verankert ist. Und das ist ja in Ungarn alles nicht der Fall. Maya kriegt dort kein faires Verfahren und auch die Haftbedingungen sind überhaupt nicht menschlich. Also Maya ist gerade aktuell in einer Zelle in Ungarn, die viel zu klein ist. Sie darf sich nicht quasi auf ihr Bett stellen, um am Fenster frische Luft zu schnappen oder so. Dann kommen sofort irgendwie Wachen und zerren Maya dort quasi, wieder runter. Briefe darf sie auch nur aktuell von dem Vater empfangen und auch nur von einer registrierten Adresse in Ungarn. Und die Familie darf Maya auch, glaube ich, nur zweimal im Monat, maximal 60 Minuten besuchen, aber auch nur mit Telefonhörer und Trennscheibe dazwischen. Hm. Genau. Maya wird auch komplett in Isolationshaft gehalten. Maya hat keinen Kontakt zu anderen Personen, zu anderen Häftlingen, die dort in Ungarn eingesperrt sind. Das gilt auch für den Hofgang, maximal eine Stunde pro Tag und der auch komplett alleine. Hm. Ja, also es ist ja nicht nur, dass man da diese unmenschlichen Haftbedingungen hat, sondern es ist auch einfach der fehlende soziale Kontakt zu Menschen.
Ja, voll. Also der Fall ist richtig krass. Ich wollte auch noch zu dem einen Punkt sagen, dass man so, es hätte ja Ausschreitung geben können, deshalb mussten wir das geheim machen. Das hätte ich gerne mal in der Rechtsgüterabwägung gesehen. Also weil wir es, selbst wenn es passiert wäre, dass es Ausschreitung, was auch immer gegeben hätte, weil wir das ja als Polizei anscheinend gar nicht unterbinden könnten und wir uns da einfach so die Hände gebunden sind, nehmen wir einfach einer Person alle Rechte weg, machen ihr den Rechtsweg kaputt faktisch, indem wir es in der Nacht- und Nebelaktion machen, was in meinen Augen auch eine Abwägung einfach null gerechtfertigt ist. Also selbst wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet wäre, bedeutet es nicht, dass man einer Person einfach faktisch die Möglichkeit auf Rechtswege einfach erstmal abschneidet. Das machen wir einfach.
Zumal die Begründung ja auch dahingehend ziemlich unglaubwürdig ist. Ich glaube, die sächsische Polizei beweist es oft genug wieder, dass sie eigentlich gar nicht so ein großes Problem haben, mit linken oder linksextremen Störaktionen klarzukommen, sondern wenn sich auch Leute irgendwie einem Nazi-Aufmarsch hier in Dresden auf viele oder in Leipzig entgegenstellen, da ist die Polizei sehr engagiert dabei und auch ziemlich gut darin, das dann einfach komplett ohne Zurückhaltung niederzuknüppeln. Also auch, dass man da quasi sagt, wir rechnen mit irgendeiner linksextremen Störaktion und wir können da gar nichts dagegen machen. Das ist ja völliger Quatsch.
Ja.
Es ist ja einfach bei den Haaren herbeigezogen, einfach diese Begründung, damit es jetzt in der Öffentlichkeit nicht ganz so schlecht dasteht.
Also ja, es ist einfach Hanebüchen. Hanebüchen oder Wörter, die man, keine Ahnung, noch krasser finden könnte, ist auch der Fall Robert. Mhm. Also wir hangeln uns ja gerade durch einfach verschiedene Fälle. Hierbei ist nicht nur die Polizei Sachsen, sondern vor allem die, ich habe vorhin schon mal gesagt, Abschiebebehörde. Eigentlich ist es die Ausländerbehörde, aber rein faktisch könnte man sie auch als Abschiebebehörden
auf jeden Fall,
bezeichnen. Genau, der Fall Robert. Ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, weil der Fall auch nochmal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, Gott sei Dank. Ja, Robert ist leider eine staatenlose Person, was rein rechtlich eigentlich nicht hätte möglich sein dürfen. Ist aber faktisch der Fall ist. Roberts Eltern sind vom Kosovo-Krieg geflohen. Er wurde selber in den Niederlanden geboren und ist seit 30 Jahren, er ist 31, also mit wenigen Monaten.
Ist er mit 8 Monaten
nach Deutschland gekommen, genau. Und ist einfach Deutscher. Also wirklich. Es ist einfach, weiß ich nicht, was anderes zu behaupten, ist einfach faktenwidrig. Also das ist ein Inländer. So, da, also witzigerweise, da kann eigentlich nicht mal die Ausländerbehörde zuständig sein, weil es ja ein Inländer, faktisch.
Möge man jetzt denken, eine Person, die seit dem 8. Monat hier ist und seit 30 Jahren hier lebt, ist quasi ist Deutsch, gehört zu uns, ist in diese Gesellschaft integriert quasi, sagen wir es mal so, ist aber nicht der Fall. Genau. Erzähl uns mal, was denn da die Ausländerbehörde Chemnitz da gemacht hat.
Ja, also grundsätzlich auch sowieso schon immer allen möglichen Leuten so viele Steine in den Weg zu legen, wie es nur geht. Genau, Robert wollte sich mal wieder darum bemühen, eine Arbeitserlaubnis zu kriegen. Auch meinen größten Respekt dafür. Ja. Hat sich ständig den Arsch aufgerissen, überhaupt Sachen zu dürfen, die für uns komplett selbstverständlich sind. Hat auch vorher mit krassen Hürden und so weiter eine Ausbildung gemacht, Schulabbildung vorher natürlich auch abgeschlossen und alles. Und hatte sich eigentlich, so hat es auch Coretta erzählt, die ihn begleitet hat zu dem Amtsgang, jetzt eigentlich drauf gesetzt, jetzt kriege ich endlich meine Arbeitserlaubnis. Mhm. So, jetzt geht's endlich einen Schritt weiter faktisch, jetzt kann man irgendwie was. Muss auch dazu sagen, niemand von uns, die irgendwie das Glück hatten, einen deutschen Pass zu haben, kann sich auch noch annähernd vorstellen, wie das ist, dass du einfach ab und zu halt netterweise ein bisschen geduldet wird, aber wenn der deutsche Staat auch keine Lust mehr hat, dann ist man halt einfach nicht mehr geduldet. Genau, Robert ist zu dem Amtstermin erschienen und dann sah es erstmal okay aus eigentlich, dann war so ein Warten Sie mal bitte kurz draußen und als er dann wieder reinkam, waren schon zwei Polizeibeamte da, die wirklich Robert mitgenommen haben, einfach in Handschellen gesetzt letzten Endes auch und einfach mitgenommen haben. Er ist dann von Chemnitz nach Dresden gekommen, wir haben hier den Abschiebeknast auf der Hamburger Straße. Genau, das war quasi Freitag dann festgenommen, dahin gebracht. Dann wurden natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt. An der Stelle riesengroße Props an Coretta, an die Grünen in Chemnitz und vor allem auch an den Sächsischen Flüchtlingsrat, die alle Hebel geschalten haben, die es nur irgendwie gibt. Es wurde eine Petition gestartet, die ihr auch bitte, weil der Fall ist noch nicht abgeschlossen, bitte unterschreibt. Wir hauen es euch in die Links unten. Eine Petition auch gestartet und halt die typischen Hebel in Bewegung gesetzt. Ne? Anwaltliche Unterstützung logischerweise. Aber auch einen Härtefallantrag auszuformulieren, beziehungsweise schon zu sagen, wir werden jetzt vor die Härtefallkommission treten. Genau, jetzt ein bisschen die Parallelen zum Fall Maja. Es stand nun im Raum, okay, man will zur Härtefallkommission gehen. Mhm. Und da denkt sich die sächsische Polizei, ja, haben jetzt 30 Jahre nichts gemacht. Lass mal den noch einfach mal binnen 2-3 Tagen einfach direkt den Flieger, den Platz im Flieger mitbuchen und direkt nach Serbien abschieben.
Ja, zumal Robert war ja auch wirklich schon in Frankfurt.
Ja.
Robert wurde dann wirklich schon nach Frankfurt gefahren und sollte dort einfach schon in den Flieger gesetzt werden. Also das war wirklich allerletzte Minute, ne? Dass man das noch irgendwie jetzt vorerst erstmal stoppen kann. Robert ist ja immer noch in Haft quasi, solange das jetzt geprüft wird. Ne? Man denkt jetzt irgendwie erstmal, das wurde gestoppt. Nee, die Abschiebung wurde jetzt erstmal unterbrochen, nenne ich es jetzt mal. Aber die Entscheidung steht natürlich noch aus.
Genau, wir hangeln uns mal langsam durch. Was ihr unbedingt auch wissen müsst, falls ihr in dem Fall nicht zu tief drin seid, Robert war noch nie in Serbien. Das ist, also das wirklich, ich sitze da und das kann ja nicht wahr sein.
Spricht also eine Person, auch kein einziges Wort
die kein Wort Serbisch spricht, die einfach null Bezug, irgendwas, auch einfach keine sozialen Kontakte vor Ort, niemanden einfach abgeschoben werden soll. Und das ist, also zum einen dieses, es ist eine so oder so, ich finde es eigentlich schon wild, da über Integration zu sprechen, er lebt sein ganzes Leben hier, also wo rein integriert. Ja. He has been there all the time. Das zum einen und halt irgendwie, aber es entlarvt halt super viele rechte Narrative. Also es ist halt, am Ende ist es scheißegal, wie doll man sich anstrengen soll, wie viel es irgendwas gibt. Absolut. Und kombiniert mit dem, war noch nie in Serbien, ist null verwurzelt irgendwas mit Serbien zu tun. Ist immer das andere. Es geht um reine Blut- und Bodenlogik. Es ist wirklich einfach nur, ey, der hat keinen deutschen Pass oder keinen europäischen faktisch. Der muss einfach dahin, wo seine Eltern früher mal gelebt haben. Ja. So, also es ist wirklich die ekelhafteste Abstammungslogik.
Das ist völkische Ideologie eigentlich.
Die man sich irgendwie vorstellen kann hinter diesem Fall. Und sagt auch nochmal, es ist auch scheißegal, was deine Lebensumstände sind. Wir packen dich auch wohin, wo du gar nichts hast. So, einfach nur, und das ist jetzt vielleicht auch der zweite Part. Also wir haben zwar gehört, der Innenminister hat die Abschiebung jetzt erstmal gestoppt. Das heißt aber leider noch nichts. Das heißt nur, der Fall wird nochmal geprüft. Zusammen mit der Landesdirektion und eben der Ausländerbehörde Chemnitz. Und was da aber das Ding ist, erstens, das Ding ist mir nicht durch. Und zweitens ist, jetzt kann der Innenminister zwar voll sagen, ach, ich habe die jetzt gestoppt und da ist jetzt erstmal. Aber ich will das metaphorisch gesprochen Köpfe rollen. Also ja, wirklich.
Es ist ja auch nicht der erste Fall,
nee,
wo die Ausländerbehörde in Chemnitz ja willkürlich gehandelt hat. Das war auch vor einigen Monaten, ich glaube es war letztes Jahr sogar erst, wo eine vietnamesische Familie, die quasi hier als Gastarbeiter in die DDR gekommen sind, also noch wirklich auch vor Dutzende, vielen, vielen Jahren.
Ja.
Genau, die leben hier, die zahlen ihre Steuern, die durften dann quasi auch bedingt arbeiten, aber auch nur der Vater, ich glaube nicht alle, der Familie, hatte dann die Ausländerbehörde Chemnitz auch gesagt, nee, euch schieben wir jetzt mal ab. Und die haben auch hier eine hier gezeugte Tochter, also die haben hier ihre Tochter zusammen bekommen. Und diese Tochter sollte dann auch quasi mit ihrer Familie abgeschoben werden, aber nicht alle zusammen, sondern dann auch getrennt. Also es hätte auch passieren können, dass die Tochter dann quasi von der Familie da getrennt wird. Das Risiko wäre man eingegangen, konnte dann auch in letzter Minute noch gestoppt werden, auch durch den großen Druck der Zivilgesellschaft, wie das jetzt auch bei Robert quasi der Fall ist, aber das beweist ja, dass die Ausländerbehörde Chemnitz anscheinend nicht so interessiert daran ist, ja, Leute, die wirklich deutsch sind, die hier leben, die einfach hier ihr Leben gestalten, Teil dieser Gesellschaft sind, die auch als solche zu behandeln.
Voll. Also das ist so ein bisschen, ich komme nochmal zu dem auch eben vorher, was bei Meyer auch ähnlich war, sondern wirklich, es sind, und jetzt ist das ein bisschen wild verfassungsmäßig gesprochen, aber es sind Objekte staatlichen Handelns. Also es sind faktisch keine Träger von subjektiven Rechten als Menschen, sondern sie werden als reine Objekte staatlicher Willkür behandelt. Ja. Also dass es eben genau gerade keine Zeit gegeben wird. Und das ist das Gleiche, was ich hier ein bisschen wieder mal Sachsen unterstelle, in dem Fall halt der Ausländerbehörde und dann aber auch den ausführenden Behörden danach, dass so schnell abgeschoben werden sollte, dass eben wieder kein Rechtsweg offen ist. Und es gab einen ähnlichen Fall wie Robert, von jemandem, war glaube ich auch Serbien, nagel mich nicht drauf fest, eben auch seit 20 Jahren hier ist, wo dann das Bundesverfassungsgericht klar gesagt hat, sorry, aber das ist ein Inländer. Es ist ein Inländer. Ja. Wir können nach 20 Jahren nicht sagen, ah ja, übrigens immer noch Ausländer. Das quasi, dann machen wir das eben so. Das ist für mich wieder mal richtig krass unfassbar. Und halt wirklich, also das muss doch Konsequenzen haben. Also es ist jetzt zwar nett, dass Armin Schuster das wenigstens mal gestoppt hat, also was immer noch nicht endgültig was bedeutet, aber einfach personell. Ja. Also sorry, da arbeiten Menschen, die, ich sag's mal ein bisschen mit Hannah Arendt, so diese Banalität des Bösen. So, wir sind ja nur Behördenmitarbeiter. Also der hat sich alleine in die Handschellen gelegt, sich in ein Auto gesetzt oder wie auch immer nach Frankfurt gekommen und hat sich alleine einen Sitz in einem Flieger gebucht.
Zumal, was ja auch wirklich widerlich ist, was berichtet wurde, die Ausländerbehörde hat ihn ja zu diesem Termin quasi gelockt, in dem guten Gewissen, dass man das jetzt mit der Arbeitserlaubnis endlich mal festziehen kann. Ne? Also sie haben ihm wirklich das gute Gefühl vermittelt, es gibt jetzt nochmal einen Termin hier und wir machen das jetzt mal wirklich mit der Arbeitserlaubnis. Robert durfte die ganze Zeit nicht legal arbeiten, hat sogar auch ein Jobangebot aus Düsseldorf bekommen, wäre sogar bereit gewesen, sein komplettes Leben in Chemnitz aufzugeben, um nach Düsseldorf zu ziehen, um dort einfach zu arbeiten. Und aber die Ausländerbehörde hat ihn damit gelockt, dass wir das jetzt mal mit dieser Arbeitserlaubnis machen. Und dann kommst du da hin und denkst so, boah, nach 30 Jahren jetzt die ganze bürokratische Scheiße, ich habe es endlich geschafft. Ja, und dann steht da irgendwie plötzlich die Polizei in dem Zimmer, setzt sich in Handschellen und sagt, du kommst jetzt mit nach Frankfurt. Wir setzen dich in den Flieger und schicken dich in ein Land, das, womit du eigentlich nichts zu tun hast. Das finde ich krass. Und was ich auch noch besonders, also ich finde das, ich verstehe das einfach nicht, wenn eine Person diesen besonderen Status hat, staatenlos zu sein, aber seit 30 Jahren hier in Deutschland lebt und wirklich seit dem 8. Lebensmonat hier ist, also quasi wirklich seit mein Baby ist hier in Deutschland ist, wie kommt man denn dann überhaupt auf diese Idee, in Erwägung zu ziehen, die Person irgendwohin abzuschieben, wenn sie diesen Status quasi der Staatenlosigkeit hat, dann sollte man sich doch bemühen, sie hier wirklich in Deutschland ordentlich offiziell einzubürgern.
Ja, voll. Ne? Gib dann meine German Passport.
So. Auch wirklich nicht nur eine Duldung oder eine unbefristete Duldung, keine Arbeitserlaubnis. Wirklich die Leute einbürgern. Er lebt seit 30 Jahren hier. Robert ist Deutscher und hat auch das Recht verdient, einen deutschen Pass zu bekommen.
Voll.
Und diese ganzen privilegierten Vorzüge, muss man ja so sagen, davon zu genießen.
Ja.
Na?
Voll. Das, was bei mir immer noch auch so das Ding ist, ist, warum eigentlich das Ganze? Also ich glaube, das ist nicht mal ein Fall, der jetzt sogar bis einigermaßen ins rechte Spektrum gut angekommen ist, den jetzt abzuschieben. Bei den reinen Blut- und Bodenlogikleuten naja, schon.
Das, was ich in aber der Sachsen-Fernsehen-Kommentarspalte gelesen habe auf Instagram. Also.
Die ist auch eher repräsentativ für die Rechtsextremen. nee, aber ich spreche ja immer, es gibt ja auch beispielsweise in der CDU diesen Flügel, der sagt, ja, wenn sie arbeiten. Ne? Also diese typische guter in Anführungsstrichen Ausländer.
Straftaten, arbeiten, ja. Ne, zahlen ihre Steuern.
Genau,
aber anscheinend
auf diese
nicht.
Quasi. Und deshalb saß ich auch davon, also es macht einfach keinen Sinn, aber letzten Endes, das wird halt nicht als Schicksal, Mensch, was auch immer, wie gesehen. Es ist einfach eine Aktennummer. Es ist keine Person mehr. Das kommt noch auf diese, was ich vorhin meinte, mit diesem Objekt obendrauf. So. Es ist eine Vorgangsnummer, es ist ein behördlicher Vorgang. Dahinter steht keine Geschichte, kein Mensch, kein Nichts. Und dann fühlt sich auch niemand verantwortlich, natürlich. Das entscheidet ja auch bestimmt gar niemand, dass man binnen 3 Tagen eine Person direkt abschiebt. Und das ist einfach einer der unhaltbarsten Zustände. Also das verstehe ich auch einfach menschlich in dieser Behörde nicht.
Menschlichkeit
wird
da einfach ignoriert. So, ne?
Das sind Menschen, deren komplette Existenz so krass zerstört wird.
Von einem Stempel dann tatsächlich auch abhängt. Ja, ne? Also,
natürlich.
Auch wenn das für die Behördenmitarbeiter nur ein Blatt Papier ist, wo ich dann einen Stempel... Ne?
Ja.
draufsetze.
Und das ist das Ding, was ich auch von meinte, so, er hat sich ja jetzt nicht selber an Handschellen gesetzt, nach Frankfurt gefahren und sich einen Fliegerplatz gebucht, nach Serbien.
Ja.
So, das haben Menschen entschieden. Und ich möchte, dass diese Menschen nie wieder in der Lage sind, über so etwas entscheiden zu dürfen. So, da ist alles vorbei.
Spätestens unter Betrachtung, dass sie ihn wirklich gelockt haben mit, wir machen das jetzt mal mit der Arbeitserlaubnis fix. Also das ist wirklich sowas von unmenschliches, ekelhaftes, ist widerlich.
Voll.
Ein anderes Wort findet man dafür eigentlich nicht. Also ja, die Leute sollten da, ich glaube, er wird es nicht tun, aber unser Innenminister sollte da eigentlich auf jeden Fall auch personelle Konsequenzen ziehen. Die Leute
auf jeden
haben
Fall.
Dort, die sollten da nicht arbeiten. Ne?
Voll.
Also es geht nicht, dass solche Leute, es ist der zweite Fall, jetzt ist kein Einzelfall. Und da hatte man nicht irgendwer einen schlechten
der
Tag.
Der zweite, also das sind extrem viele andere, die wir nur halt nicht
der,
so
der zweite Großsätze, Aber also da muss auf jeden Fall, da muss was passieren, was unter einer CDU wahrscheinlich leider nicht zu erwarten ist.
Nicht ganz so. Ich habe natürlich leider die Befürchtung, dass Schuster sagt, naja, ich habe jetzt interveniert, jetzt machen das andere, jetzt ist wieder er nicht mehr verantwortlich, das machen jetzt andere. Und dann war es das auch wieder. Also das ist jetzt sein Most, also es ist gut, dass er es gemacht hat, aber war dann auch schon das höchste der Gefühle der Intervention in diesem Fall. Ja, aber nevertheless, Leute, bleibt trotzdem wachsam. Denkt dran, es gibt ultra viele solche Fälle. Nicht alle schaffen es zu dieser Aufmerksamkeit.
Ja.
Unterstützt Leute, Vereinigungen, Initiativen und so weiter, die Leute da wirklich rausholen.
Mhm.
Also es war gestern so ein schönes Gefühl, dass man wusste, Robert sitzt jetzt im Zug wieder zurück.
Ja.
Also dass er wirklich auch quasi aus der Haft freigelassen wurde. Dass quasi der Haftbefehl aufgehoben wurde, holt die Menschen da raus so und unterstützt Menschen, die Menschen da rausholen, weil es sind ekelhafte Behörden und Mechanismen.
Ja.
Und deshalb größte Soli an alle, die noch sitzen und Angst haben müssen, abgeschoben zu werden, an alle anderen, die nur ihre Duldung haben und ständig darüber bibbern müssen, ob sie noch bleiben dürfen oder nicht. Es ist ekelhaft, dass es möglich ist, Menschen abzuschieben. Da vielleicht auch nochmal das Abrundende, es ist mir wirklich vollkommen egal, wie sehr sich ein Mensch anstrengt, wie sehr integriert, wie sehr nicht, was auch immer so. Es geht um fucking Menschenleben so.
Ja.
Und es geht um Historien, die diese Menschen in diesen Ländern haben, wo, wenn sie abgeschoben werden, niemanden kennen, in komplette Netze fallen, teilweise ja auch politische Dissidentinnen sind, Länder mit, müssen ja nicht Krieg sein, können ja auch einfach gesellschaftliche Konflikte sein, Machthabern, denen die nicht genehm sind, queere Personen, alles Mögliche. Da irgendwie zu sagen, ach, jemand muss aber bitte so und so viel geleistet haben oder jetzt so ein bisschen in das zu verfallen, da wollte man ja einen gut Integrierten abschieben.
Ja.
I see the point. Es zeigt auch die Perfidität des Ganzen.
Mhm.
Aber die Menschen haben fucking Recht, hier zu sein.
Abschiebungen sind quasi staatlich legitimierter Rassismus. Anders kann
man
das nicht bezeichnen und wir sollten uns auf jeden Fall weiterhin solidarisch miteinander dagegen stark machen, die betroffenen Leute wirklich unterstützen, gerade auch die Vereine, die sich dann wirklich da auch reinknien, weil Demos sind wichtig, Demos sind auch gut, um auf das Thema aufmerksam zu machen, aber von einer Demo wird man jetzt wahrscheinlich in vielen Fällen jetzt da noch keine Abschiebung groß verhindern, es sind dann wirklich die Leute, die sich dann, die Anwälte, das Umfeld von den Leuten, die Vereine, die Initiativen, die sich da wirklich reinknien und auch alle rechtlichen Hebel in Gang setzen. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es solche Leute gibt. So schlimm wie es auch ist, dass es solche Leute geben muss. Aber ja, in diesem Zustand kann man wirklich einfach nur glücklich darüber sein, dass es Personen gibt, die sich einfach konsequent ja, dagegen engagieren.
Voll. So, wie schließen wir das Ganze? Wir haben heute über repressive Behörden geredet. Mhm. Verdienter Platz 1, die sächsische Polizei, aber ja, eigentlich in starker Konkurrenz mit den Ausländerbehörden in Sachsen. Ja. Vielleicht kommt ja nochmal eine Folge über unsere anderen beiden lieben Behörden, das Ordnungsamt und die Versammlungsbehörde.
Die besondere Einsatzgruppe der Polizeibehörde.
Das, ja, da hätten wir noch weitere repressive Behörden, mhm, über die wir gut und gerne sprechen können. Da sind sogar noch andere Sozialbehörden, mhm, ausgeklammert, deren Lebensziel es auch ist, Menschen das Leben schwer zu machen.
Aber das wird uns ja nicht wegrennen. Wir können da in Zukunft nochmal drüber reden, weil wir leben ja immer noch in Sachsen. Und ja, das bleibt wahrscheinlich noch einige Zeit aktuell, das Thema.
Das war jetzt so fatalistisch, weißt du, wir sind vorhin noch so, kämpf weiter und jetzt ist so, naja, nevertheless, hilft ja nichts, ne?
Ja.
Also würde ich sagen, alerta Freunde, Kopf oben behalten, weiterkämpfen und wir hören uns später, entweder nochmal im Sommerloch oder nach dem Sommerloch.
In diesem Sinne, ciao, ciao.
Macht's schön gut, tschüss.
Stopp, Polizeigewalt, bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.